wenn ich mir was anhöre mit Kopfhörern und dabei spazieren gehe, draußen, ist es ein ganz anderes Hören, als wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze auf dem Sofa. Das kann ich nur empfehlen. Ich finde das...
Das Sofa oder das draußen?
Das draußen. Unbedingt das draußen. Ich mache das nicht so häufig, aber immer wenn ich es gemacht habe, ist es, finde ich es beeindruckend, wie sehr meine Aufmerksamkeit ins Hören gezogen wird und wie wenig Ablenkung trotz Natur ich da vorfinde.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Ehmke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal ist Johanna Soller zu Gast. Sie ist Dirigentin, Cembalistin, Organistin und seit Beginn der Saison 2023/24 Leiterin des Münchner Bachchors. Ich habe mir diesen Gast besonders gewünscht und freue mich sehr darüber, denn ich bin zwar keine Musikwissenschaftlerin, aber ich bin durch und durch leidenschaftliche Hörerin. Mit Johanna Soller habe ich gesprochen über die Zeitlichkeit und Zeitlosigkeit von Bach, über die Arie des Erbarme dich in der Matthäus-Passion, die Stille in der Pandemie und warum sie die Goldberg-Variationen nicht öffentlich aufführen würde. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Johanna Soller ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit haben.
Vielen Dank.
Johanna Soller, Sie sind seit der Saison 2023/2024 die Leiterin des Münchner Bachchors. Und meine erste Frage wäre, Sie übernehmen einen Chor, der eine lange Tradition hat. Was für ein Erbe ist das, das Sie da antreten?
Also über den Begriff Erbe habe ich schon viel nachgedacht, schon im Vorfeld eigentlich dieser Übernahme, weil gerade das Adjektiv traditionsreich so häufig verwendet wird im Kontext mit dem Bachchor. Und das Ensemble feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Das ist immerhin eine Leistung und im Grunde darf sich natürlich jedes Ensemble mit diesem Begriff schmücken. Aber ich habe Überlegungen angestellt, was das mit mir macht, ein Ensemble zu übernehmen, das auf so eine lange Aufführungsgeschichte zurückblickt, das geformt ist, das geprägt ist, das über lange Zeiträume einen Musizierstil gepflegt hat. Ich bin ja nach Karl Richter erst die vierte, die dieses Ensemble leitet, und das ist nun in 70 Jahren wirklich keine große Zahl an DirigentInnen. Und bin aber für mich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass gar nicht so sehr ein Blick in die Vergangenheit ja belastend sein muss, sondern eher ein Ausblick und das Erkennen eines Potenzials und ja, irgendwie ein Voranschreiten ausschlaggebend ist für meine Tätigkeit. Karl Richter fällt einfach als Name sehr, sehr häufig und ich habe für mich so ein bisschen die etwas saloppe Antwort gefunden. Karl Richter ist 81 verstorben, ich bin 89 geboren, da liegt nun mal eine Zeit dazwischen. Das ist sicher eine prägende Zeit für den Chor gewesen, für dieses Ensemble. Es ist auch die Gründerfigur, das ist immer etwas sehr, sehr Besonderes. Aber schon allein die Nachfolger von Karl Richter haben das Ensemble deutlich anders geprägt. Insofern kann man da auch gar nicht so sehr, finde ich, von einer Linie sprechen. Und ich fühle mich eigentlich sehr frei in meiner Gestaltungsmöglichkeit und
Wenn ich nachfragen darf, also ich verstehe gut, dass man, wenn man ein solches Ensemble übernimmt, dass man natürlich sich auch nicht überformen lassen darf von dieser Geschichte. Und ich glaube auch, ich verstehe sofort, dass Sie sagen, da waren dann ja schon verschiedene Prägungen. Und es ist gar nicht nur ein Erbe vielleicht. Also vielleicht stimmt das Singular auch gar nicht in der Frage. Trotzdem ist es ja etwas anderes, als wenn Sie, also Philipp Herrewege hat, glaube ich, das Collegium Vocale gegründet und hat angefangen, mit Freunden zusammen zu musizieren. Das ist natürlich schon was anderes. Also Sie übernehmen ja schon etwas, was, wie Sie gesagt haben, einen Musizierstil hat. Vielleicht können Sie sagen, was dieser Stil ist, den Sie vorgefunden haben. Sagen wir mal so, ohne jetzt damit schon bestimmen zu müssen, wessen letzte Prägung das gewesen sein mag.
Also um auf Philipp Herrewege vielleicht kurz einzugehen, den ich sehr verehre und schon lange verehre. Ich habe auch genau das gemacht, was er gemacht hat. Ich habe auch während des Studiums ein Ensemble gegründet, aus Freunden bestehend, eben weil er und auch andere Ensemblegründer mir Vorbild waren, weil ich das bewundert habe und weil ich auch das, glaube ich, sehr bewusst gesucht habe während dieser Zeit, nämlich ganz unvoreingenommen bei Null anfangen zu dürfen, mit einer Suche und ja, einer musikalischen Suche eigentlich. Und eben was entwickeln zu dürfen mit absolut Gleichgesinnten, auch Gleichaltrigen. Und das war 2013, das ist jetzt schon eine Weile her. Das Ensemble heißt mittlerweile anders, aber im Wesentlichen gibt es das noch. Das ist die Capella Solertia. Und das ist vielleicht auch das Ensemble, das mich tatsächlich mein Leben lang begleiten wird, denn sowas verschwindet ja nicht. Und ja, in der Tat, es ist etwas ganz anderes, ein Ensemble zu übernehmen. Und ich weiß auch sehr genau, dass ich auch schon während des Studiums vor längerer Zeit Möglichkeiten gehabt hätte, Chöre zu übernehmen, Laienchöre oder Laienorchester. Und ich damals, zum damaligen Zeitpunkt, sehr bewusst mich dagegen entschieden habe und sehr bewusst es nicht wollte. Es wäre vielleicht ein studentischer Nebenverdienst gewesen oder so, aber es war mir wichtiger, eben so mein eigenes Ensemble zu formen und zu prägen in dieser Zeit. Also genau das, was Sie beschreiben. Und jetzt ist es eben tatsächlich anders mit so einer Institution wie dem Münchner Bachchor. Und das bringt einfach strukturell schon mal andere Voraussetzungen mit sich. Das ist beinahe eine Institution, ein gewachsenes Gebilde, das sehr vieles auch erleichtert, natürlich, weil viel Basis schon da ist, rein strukturell. Und weil ich finde es heute spannend und deswegen habe ich mich der Aufgabe auch gestellt, weil ich das nicht mehr abschreckend finde, etwas Vorgeformtes sich darauf einzulassen und dann aber weiterzuentwickeln. Das ist vielleicht das Entscheidende. Und am Ende ist es eine Frage der Möglichkeiten, inwiefern sich die Sängerinnen und Sänger und die Musikerinnen und Musiker auf etwas einlassen wollen, wie gefestigt es nun tatsächlich ist. Wenn ich das als etwas Starres und Unveränderliches und empfunden hätte, hätte ich wahrscheinlich das niemals zugesagt.
Sie haben jetzt verschiedene Begriffe verwandt, um das zu beschreiben, was Sie vorgefunden haben. Sie haben einmal gesagt, Musizierstil. Sie haben gesagt, es gibt sozusagen Strukturen, die schon da sind. Können Sie das vielleicht konkret festmachen oder beschreiben? Ist das eine bestimmte Form der Praxis? Ist es ein Klang, den Sie gibt? Können Sie genauer sagen, was das ist, was Sie jetzt sagen würden, was Sie bekommen haben mit dieser Institution des Chores?
In gewisser Weise alles das, was Sie nennen. Vor allem ich glaube, das ist ganz normal. Jeder Leiter, jede Leiterin legt auf unterschiedliche Dinge wert und schafft im Probenprozess eine Sensibilität für unterschiedliche Parameter in der Musik. Und das ist sicherlich anders bei mir als bei meinem Vorgänger und das völlig wertfrei, aber dass gewisse Dinge, die mir selbstverständlich geworden sind, die eben auch in meinem eigenen Ensemble jahrelang sich einer Selbstverständlichkeit erfreuen. Ich habe auch bei Herrewege hier mal hospitiert und habe genau das wahnsinnig bewundernswert gefunden, dass so eine Verständigung ohne viel Worte stattfindet, weil einfach dieser Kreis an Menschen seit Jahren so ein fast stillschweigendes Einverständnis über gewisse Dinge hat und pflegt. Und das ist etwas, was jetzt neu ist. Also ich glaube, gerade in so einer Anfangsphase ist es eine Bewusstseinsveränderung, glaube ich. Also ich lenke im Grunde die Ohren der Sängerinnen und Sänger auf andere Parameter, die natürlich den Klang verändern, die einfach bestimmte Dinge wichtig nehmen, die vielleicht vorher eher an zweiter Stelle oder an dritter Stelle gestanden haben. Das ja. Und das dient aber alles eigentlich einer Klangvorstellung, die ich habe für dieses Ensemble.
Der Pianist Jeremy Denk hat einmal in einem Text, der in der amerikanischen Zeitschrift des New Yorker erschienen ist, die Geschichte seiner Klavierstunden beschrieben. Und zwar hat er sie aufgeschrieben anhand seiner eigenen Notizbücher, die er sich angefertigt hat, von klein an, seit er als kleiner Junge angefangen hat, Klavierstunden zu nehmen. Und er hat erzählt, was ihm verschiedene KlavierlehrerInnen jeweils beigebracht haben. Und irgendwann in diesem Text beschreibt er, was er zuletzt erst durch Georg Seeböck gelernt hat. Und der hat ihm gesagt, ich zitiere aus diesem Text, Seeböck said many times that you don't teach piano playing at lessons. You teach how to practice. Und das würde ich ganz gerne nachfragen wollen, ob Sie damit auch was anfangen können, ob Sie sagen würden, in den Proben geht es gar nicht unbedingt um einzelne Passagen, sondern dass man probt, wie man probt oder dass man lernt, wie man lernt. Können Sie damit was anfangen?
Ja, also sehr viel. Ich muss jetzt auch spontan an meinen eigenen Klavierprofessor denken, Friedemann Berger, bei dem ich ja Klavier studiert habe an der Musikhochschule, wo es Stunden gab, die völlig ohne Klavier abgelaufen sind, also, wo ich gar nicht gespielt habe. Ich würde ihn zu meinen wichtigsten Lehrern zählen, weil auch Gespräche und eben auch ein Lenken von Aufmerksamkeiten viel mehr im Vordergrund standen als womöglich eine ausgefeilte Klaviertechnik. Insofern, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und geht auch ein bisschen einher vielleicht mit diesem Satz, ein sehr guter Lehrer macht sich selbst überflüssig. Das ist so in der Musik, glaube ich, sehr zentral, dass man eben lernt, ganz auf eigenen Beinen zu stehen und irgendwie, ja, dann die Auseinandersetzung mit Werken, aber eben irgendwie auch immer so mit sich selbst. Das ist Üben hauptsächlich.
Was heißt Auseinandersetzung mit sich selbst? Was meinen Sie damit?
Das heißt, wenn ich übe, ist es ja so, dass ich nicht von Haus aus das Stück spiele und am nächsten Tag im Konzert darbieten kann, sondern es ist, man kann schon an Grenzen stoßen, an eigene Grenzen. Und damit meine ich auch gar nicht so sehr nur technische, sondern das Gefühl, einem Stück ganz, ganz, ganz tief nahe gekommen zu sein und dem auch gerecht zu werden, rundum zufrieden zu sein, das erlebe ich selten. Und ich kenne auch wenige Musikerinnen und Musiker, die total befriedet mit sich selber sind. Also so eine Selbstkritik ist, glaube ich, etwas, was vielleicht irgendwie künstlerisch ist, aber was man mit sich trägt so ein bisschen.
Gibt es denn so etwas, was ich jetzt als Autorin, also als jemand, die Texte schreibt, kenne, dass ich denke, ich sollte mich einer Fragestellung oder mich einer Fragestellung aussetzen oder einer Fragestellung schreiberisch widmen und sie mir zu groß erscheint? Oder dass ich den Eindruck habe, ich bin noch nicht so weit, ich brauche länger. Gibt es so etwas auch, dass es Werke gibt, vor denen Sie solchen Respekt haben, dass Sie sagen, das ist im Moment noch nicht der Zeitpunkt, dass ich mich denen widme? Gibt es das?
Werken widmen kann ich mir vorstellen, dass ich das bei, also das schließe ich nichts aus, was einfach dem immer nachfolgen würde, ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ah, ach so, ja klar, rumstümpern im Privaten habe ich auch. Aber okay, ja. Also Sie würden sagen, Sie würden sich ein Werk vornehmen oder Sie würden ein Werk beginnen einzustudieren und dann aber doch auch noch sagen, ich bin nicht so weit, dass ich damit an die Öffentlichkeit
gehe. Ja, unbedingt. Das glaube ich schon. Bei mir eher im instrumentalen Bereich, würde ich denken, weil im Dirigentischen man ja auch immer dann einen gemeinsamen Probenprozess noch hat, wo man gemeinsam Dinge erarbeitet, wo auch von den MitmusikerInnen Ideen eingebracht werden. Aber, also um ein Beispiel zu nennen, ich würde nicht morgen die Goldberg-Variationen spielen. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob ich es jemals tun werde. Es ist ein Stück, das, mit dem ich mich beschäftige, das ich auch spiele. Aber ich habe es noch nie öffentlich gespielt und es ist jetzt kein Gespenst. Aber ich hätte das Gefühl, es müsste sehr, sehr, sehr durchdacht und sehr, sehr auseinandergesetzt sein, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe.
Und wenn Sie sagen, bei den Goldberg-Variationen, es ist jetzt kein Gespenst, meinen Sie, dass es Ihnen Angst macht oder dass es etwas Unheimliches hat? Oder können Sie das sagen, was Sie davon zurückschrecken lässt, vielleicht ist die Formulierung?
Ich glaube, es ist immer die Tatsache, dass man sich in einen Vergleich begibt. Ich bin nicht die Erste, die die Goldberg-Variationen spielen wird. Es gibt unzählige Aufnahmen davon. Es gibt unzählige Hörgewohnheiten, Erwartungshaltungen. Sich da in einen Vergleich zu begeben, das ist bei einem solchen Werk, das, finde ich, mit Erwartungshaltung durchaus aufgeladen ist, das flößt mir Respekt ein, durchaus. Umgekehrt ist es so, dass ich zuletzt gefragt wurde in einem Interview, weil ich in den Niederlanden jetzt eine Tournee mit der Matthäus-Passion dirigieren werde. Und ich habe sie 2019 eben mit meinem eigenen Ensemble schon mal gemacht. Und da war ich gerade 30, 29, so in der Probenphase, 30. Und dann wurde ich gefragt, ja, hatten Sie damals keinen, also wie kommt man auf die Idee, mit 29, 30 die Matthäus-Passion aufzuführen? Ist das nicht?
Waren Sie größenwahnsinnig, war eigentlich die Frage.
Genau. Und das hat mich im Nachklang ein bisschen beschäftigt, weil ich das damals gar nicht so empfunden habe. Ich hatte, weder würde ich mich als größenwahnsinnig einschätzen, noch hatte ich irgendwie einen übertriebenen Respekt davor. Ich glaube schon, dass ich eine Art von Demut immer suche und mitbringe und auch vermittle meinen Ensembles. Das schon, aber ich hätte keinen Grund gesehen, Angst vor dem Werk zu haben. Wenngleich es mich wahrscheinlich mein Leben lang beschäftigen wird und ich sicher in 40 Jahren zurückblicke und vielleicht viel tiefer gegangen sein werde und dann zurückblicke und mich vielleicht für naiv einstufe.
Aber könnten Sie jetzt schon sagen, worin sich die Matthäus-Passion, die Sie damals aufgeführt haben und die Sie jetzt auf der Tournee aufführen werden, unterscheiden?
Also ich suche immer und bei der Matthäus-Passion auch ganz besonders, Schichten freizulegen. Und das bemisst sich jetzt nicht allein im Studium von Sekundärliteratur und so weiter, aber ich versuche doch möglichst unverbraucht dann einfach ein Accompagnato mir nochmal vorzunehmen und vielleicht anders zu hören, vielleicht auch mir vorzustellen, ich hätte es noch nicht gehört. Und ich glaube, so ändert sich insgesamt der Zugang. Also ich bin niemand, der sucht danach, etwas anders zu machen, damit man es anders macht und damit jetzt was anders ist in der Interpretation. Aber ich glaube, dass das einfach allein dadurch passiert, dass ich 5 Jahre älter bin, dass ich Stücke anders höre, dass ich Texte doch nochmal anders lese, auch in manchen Texten Subtexte höre, die ich vielleicht vor 5 Jahren nicht gehört habe, dass sich mir manche Stücke einfach anders darstellen und dass dadurch dann doch eine andere Aufführung draus wird.
Können Sie auch sagen, ob gerade bei der Matthäus-Passion, wenn Sie sie aufführen, ja, die jeweilige historische Zeit, in die hinein Sie spielen und musizieren, eine Rolle hat, ob Sie spüren, wie anders gehört wird? Also nicht nur, wie Sie selber das Werk anders vielleicht deuten oder auf andere Sachen achten oder andere Schichten freilegen, sondern ob Sie auch den Eindruck haben, dass es ja in anderen zeitlichen Kontexten anders gehört wird, anders wahrgenommen wird.
Also eine Erwartungshaltung im Hören ist in den unterschiedlichen Kontexten, glaube ich, da. Und das wäre jetzt etwas, wo wahrscheinlich meine erste Matthäus-Passion beim Münchner Bachchor in München deutlich einer Aufführungstradition in Holland entgegensteht. Gleichzeitig versuche ich doch, mich davon frei zu machen. Weil vielleicht sollte der Anspruch ja sein, dass man so wenig Erwartungshaltung wie möglich auch im Hören mitbringt. Also so wenig wie möglich, das habe ich zuletzt so gehört, das hat mir gut gefallen, und dann sofort in einen unbewussten Vergleich einzutauchen.
Aber das tut das Ohr natürlich. Also jetzt als jemand wie ich, ich bin 1967 geboren, ich bin mit Günter Jena in Hamburg in der St. Michaeliskirche musikalisch sozialisiert, aber mich haben auch eben die Einspielungen von Karl Richter geprägt. Und natürlich kann ich gar nicht anders. Und zum Teil ist das auch gerade ja eine besondere Freude, wenn ich mit jeder neuen Aufführung immer auch mir Unterschiede zu früheren Aufführungen mithöre. Natürlich höre ich bei Herrewege etwas ganz anderes als bei Richter jetzt beispielsweise, je nachdem, welche Einspielungen man sich anschaut. Insofern ist das nicht auch ja das Schöne am Hören, dass es eben diese, ja sozusagen diese akustische Tiefenschärfe gibt, dass man immer auch frühere Hörerfahrungen mit hat, nicht im Sinne davon, dass man voreingenommen ist oder dass es verhindert, etwas Neues zu hören. Das wäre natürlich schwach. Aber bereichert das nicht eher?
Doch, das kann ich schon nachvollziehen und würde ich auch so sehen, weil auch gerade bei Bach, aber auch bei anderer Musik, eigentlich egal, Schichten freigelegt werden. Weil man doch durchs wiederholte Hören ja in so eine auch wiederholte Auseinandersetzung tritt. Und natürlich beim zweiten und dritten und vierten Hören doch noch andere Dinge wahrnimmt als beim ersten, das schon. Also insofern, ja, da würde ich Ihnen schon zustimmen.
Jetzt sprechen wir schon über die Gegenwärtigkeit von Bach. Und wir sprechen schon auch über ja die Fragen von Zeit, Losigkeit, aber eben vielleicht auch den Bedingungen der Zeit, in der ein Werk entstanden ist, aber auch in dem wir es anhören. Mich würde zunächst einmal interessieren, das ist natürlich eine Frage, die vermutlich immer wieder gestellt wird. Ich möchte sie trotzdem auch stellen. Was macht denn die Musik von Bach so zeitlos?
Das ist eine Frage, auf die es wahrscheinlich nicht die eine Antwort gibt. Ich versuche sie für mich zu beantworten. Ich finde bei Bach eine große Ebenbürtigkeit von verschiedensten Polen wieder. Also ich finde, es gibt eine starke Ausgewogenheit zwischen Intellekt und Emotionalität. Es ist unfassbar komplexe Musik, aber gleichzeitig auch irgendwie einfach. Also es ist nichts, es ist, man kann auch einen Zugang haben, ohne ein Gerüst an tiefen Verständnis. Es ist, ich finde die Musik Bachs sehr pur. Ich finde, sie trägt so eine Gleichberechtigung in sich.
Trägt eine Gleichberechtigung
ja, in sich? Ja, das ist was Kompositorisches, was ich so sehe. Also gerade in der Vokalmusik, es gibt im Grunde sowas wie Bravour-Arien oder so, gibt es nicht. Also es gibt keine Arien, wo...
Es gibt keine Eitelkeit.
Es gibt keine Eitelkeit, ja. Ich finde auch, Bach neigt nicht zur Eitelkeit. Wenn ich jetzt die ganz berühmte Erbarme-Dich-Arie oder so aus der Matthäus-Passion heranziehe, dann ist es überhaupt nicht so, dass der Gesang der Solovioline irgendwie übergeordnet wäre. Eher beinahe im Gegenteil. Die Solovioline findet eine doch kunstreichere und verziertere Sprache, als es der menschlichen Stimme dann möglich ist.
Wobei man auch an der Stelle vielleicht sagen sollte, worauf sie folgt, diese Arie, oder was der Moment dieser Arie ist. Es ist eben die Arie, die um Erbarmen bittet, wie Sie gesagt haben, aber in der Erkenntnis des Petrus versagt zu haben, verleugnet zu haben. Und es ist sozusagen diese Verzweiflung über das eigene Versagen und dann das Bitten um Vergebung. Und vielleicht kann das auch nicht oder darf das auch nicht stimmlich dominieren, sozusagen.
Ja, es ist beinahe, ich empfinde es eigentlich so, als würde die Geige mehr Sprache finden, als wozu die menschliche Stimme dann fähig ist. Der Themenkopf der Gesangsstimme ist viel kürzer, viel eingeschränkter, viel beschränkter, als die Solovioline das vorlegen würde.
Und es hat der Satz, der dem vorangeht, ist der und weinete bitterlich. Also es ist auch dieses Weinen musikalisch übersetzt.
Ja, und es ist, ich empfinde es als eine Verzweiflung und die überhaupt nicht konkurriert, aber viel doch tiefer geht, weil sie so irgendwie ja beinahe nackt ist, als irgendwelche wahnsinnig dramatischen Verzweiflungsarien in irgendwelchen Opern, die mich dann doch deutlich weniger anrühren im Kern.
Jetzt haben Sie zur Beschreibung der Zeitlosigkeit gesagt, dass Bachs Musik eben pur sei. Ja? Und das Interessante für mich, aber korrigieren Sie mich bitte, ist, dass es ja so viele verschiedene Bachs gibt. Also bei pur denke ich jetzt erstmal die Kunst der Fuge. Aber ich kann natürlich auch an ganz andere Flötenkonzerte, ich kann natürlich auch an ganz andere Dinge denken im ganzen riesigen Werk von Bach, die vielleicht eine ganz andere Anmutung haben. Ist das so? Würden Sie auch sagen, es gibt eben so ein Bach im Plural?
Das stimmt, ja, absolut. Also Bach es ist ja doch irgendwie unbegreiflich, was dieser eine Mensch in einem Leben geschaffen hat. Kunst der Fuge, finde ich, tendiert deutlich in die eine Richtung. Also zu dem einen Pol intellektuell. Das ist ja beinahe eine Musik, die man im Hören eigentlich gar nicht begreifen kann. Es vermittelt sich schon eine Strenge und eben dieses pure Element, aber es ist eigentlich beinahe Musik auf dem Papier. Niemand kann beim Hören oder gar nicht beim ersten Hören nachvollziehen, wo jetzt da welches Thema wie verflochten ist. Und insofern natürlich brandenburgische Konzerte, das ist ganz andere Musik. Aber das eröffnet auch irgendwie so diesen Kosmos. Also ich habe den Eindruck, man wird, egal was man sucht, bei Bach fündig. Auch wenn einem an einem Tag mehr nach Kontrapunktus 1 ist und an einem anderen Tag eben mehr nach etwas anderem.
Jetzt haben Sie auch das Vokalwerk erwähnt. Wir haben schon über die Matthäus-Passion gesprochen. Es gibt ein Interview von Herwe auch über die Bedeutung der Sprache in der Musik. Und er sagt auch also nicht nur bei Bach, sondern auch bei Schumann oder bei Bruckner, ist Sprache ganz zentral. Können Sie das für sich sagen? Wie zentral ist für Sie der Text, die Sprache bei dem Vokalwerk von Bach?
Enorm, enorm wichtig. Ich glaube, die Musik funktioniert gar nicht ohne diesen sprachlichen Aspekt. Es gibt ja eine Anekdote, die ich auch nur gehört habe und auch insofern nicht anders wiedergeben kann, als ich sie gehört habe, von Philipp Herrewehe, der wohl eine Symphonie 19. Jahrhundert, Schumann, etwas in der Art, geprobt hat mit einem Orchester und dann irgendwann abgebrochen haben soll und zum Cellisten gesagt haben soll, was spielen Sie da für einen Text? Und der Cellist wusste natürlich überhaupt nicht, wie ihm geschieht. War ja keine Vokalmusik. Sie müssen ja wissen, was sie da für einen Text spielen. So endet diese Anekdote. Wie es weitergeht, weiß ich leider nicht. Aber das ist sehr prägend gewesen, auch für mich, dass Vokalmusik mit dem Text verknüpft ist, ist ja irgendwie ganz klar. Das ist, braucht man im Grunde nicht erklären. Aber das Spannende ist ja eben, dass einfach alle instrumentalen Komponenten genauso sprechen. Also dass eine Geige, eine Flöte, eine Oboe genauso spricht und eben Text hat. Und womöglich Text hat, der ja dem eigentlichen Text, nämlich den Stimmen, schon vorweggenommen ist. Gerade jetzt in Arien, Chören, wo erstmal ein großes Vorspiel sich darstellt und man eigentlich keinen Text hören kann. Aber ich glaube, Sprache ist einfach das Ureigenste, was zur Musik führt. Singen ist die ureigenste Form des Musizierens. Und das ist in dieser Musik, gerade in der Barockmusik, beinahe das wichtigste Element. Ich kann es nicht genau wiedergeben, aber ich glaube, dass Hanno Kur sowas gesagt hat, wie die Musik des 18. Jahrhunderts spricht und sozusagen der Pinsel vergrößert sich dann in Richtung 19. Jahrhundert. Also es wären andere Elemente einfach wichtiger, andere Parameter in der Musik. Aber
jetzt habe ich eine Erklärung gefunden, warum ich Barockmusik so gern höre. ich würde ganz gerne noch wissen, Sie haben, weil Sie das eben auch gesagt haben, die Bedeutung der Stimme und des Singens. Sie haben schon ein paar Dinge verändert, seit Sie, oder Sie haben ein paar Entscheidungen schon getroffen, was Sie gerne in Ihrer Zeit mit dem Bachchor verändern wollen. Also das eine ist natürlich immer das Repertoire zu verändern oder zu erweitern. Sie haben auch, es ist Ihnen wichtig, die Aufführungspraxis auf historischen Instrumenten. Und danach würde ich ganz gerne fragen, mehr a cappella zu singen. Können Sie erklären, warum Ihnen das wichtig ist oder was für ein Gewinn darin liegt. Also ich glaube, es wird meistens über historische Instrumente und Aufführungspraxis wird wahnsinnig viel diskutiert. Über das A cappella wird meiner Ansicht nach nicht so viel gesprochen, deswegen würde ich da gerne nachfragen wollen.
A cappella ist im Grunde ein bisschen die Königsdisziplin des Chorsingens, weil es so nackt ist, weil jegliche Basis fehlt, weil man auf nichts zurückfallen kann, außer auf sich selbst. Also es ist eigentlich die größte Herausforderung für jeden Chor, A cappella zu singen. Und deswegen möchte ich das gerne machen, weil es auch eine Schule ist, auch eine Hörschule. Man hört sich natürlich ganz anders, wenn jetzt keine Instrumente dabei sind. Und weil es eine Forderung ist, eigentlich an jeden Einzelnen. Eine Forderung nach Spannung, nach Stütze, nach Phrasierung, die durch nichts unterstützt ist. Und ich glaube, ich ahne.
Angsteinflößend, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre. Nein, nein. Gab es denn schon Widerstand oder gab es da sofort Freude?
Weder noch, aber es gibt, also der Respekt ist da und zu Recht, denke ich, weil man einfach so ungeschützt ist beim A cappella singen. Und eben, weil es jedem Einzelnen und jeder Einzelnen doch mehr abverlangt, als sich in einem großen Klang, in einem großen Klang aufzugehen. Also der Respekt ist da, aber der Wille auch. Und am Ende ist es eine Schule des Hörens, weil doch viel mehr Feinheiten im Fokus stehen als bei oratorischem Repertoire.
Jetzt haben wir schon viel gesprochen über das Lernen, über etwas Neues zu versuchen, auch einen Klang oder eine Musizierpraxis zu verändern. Können Sie sagen, was Sie von Ihren eigenen LehrerInnen gelernt haben und was Sie auf gar keinen Fall wiederholen wollen in der Arbeit mit dem Bachchor?
Ich hatte viele sehr, sehr gute LehrerInnen. Drei, die sich mir besonders eingeprägt haben und die mich einfach geprägt haben, als gar nicht so sehr nur als Musikerin, sondern auch persönlich. Und was den dreien gemeinsam ist, ist einfach ein Raum geben. Also einfach ein Raum geben zur Entwicklung, auch zum Herausfinden der eigenen Musikalität, aber ein Zutrauen auch irgendwie wurde mir dazu teil, dass man eben selber was findet. Das korrespondiert jetzt so ein bisschen mit vorher, dass man das Üben lernt. In meiner Cembalo-Klasse zum Beispiel waren sehr, sehr viele tolle Studierende, aber wir haben doch sehr unterschiedlich gespielt. Was immer wieder auch bei Klassenabenden ganz offensichtlich war und ein Unterschied war zu manchen anderen Instrumentalklassen an der Hochschule, wo man doch deutlich hören konnte, ah ja, das ist dieser Lehrer. Spielen Studierende doch sehr, sehr ähnlich. Es war mancherorts ablesbar und das habe ich so nicht erfahren selbst und bin da sehr dankbar dafür, weil ich glaube, das ist eine große Qualität auch des Lehrens, Unterschiede zuzulassen, wenngleich man natürlich eine Basis gibt, aber doch einen Entwicklungsfreiraum auch zu geben.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass es wichtig wäre, Raum zu lassen, dass sich etwas entwickeln kann. Das ist natürlich abhängig von Zeit. Und da würde mich sozusagen, also stellt sich mir die Frage, wie viel Zeit gibt es denn wirklich in dem Alltag eines solchen Chores oder auch in dem Alltag ihrer eigenen Probenpraxis sozusagen, dass man da Raum lässt? Oder ist das, wie ich es mir jetzt vorstellen würde, so schrecklich eng getaktet? Das ist, Sie lachen schon, das kann man ja nicht sehen im Podcast, weil wir nur hören, aber ist die Frage komplett an der Wirklichkeit vorbei oder ist die Frage voll auf die Wirklichkeit drauf?
Also es muss die Räume geben. So, und ich suche sie auch und ich bekomme sie auch. Es ist so, der Bachchor probt zum Beispiel zweimal die Woche, das ist schon enorm viel, zwei Abende die Woche. Trotzdem ist es mir ein Anliegen und da wird auch mitgezogen, dass zusätzlich sogar noch einige Wochenenden für eine feinere Probenarbeit eingebracht werden. Das ist beileibe nicht selbstverständlich und es ist, also Zeit ist ein Mangelgut, das ist so im Musizieralltag. Ich mache Stimmproben zum Beispiel, also ich treffe mich nur mit einer Stimmgruppe, um auch dort mal wirklich genau reinhören zu können, um eine Sensibilisierung zu schaffen für, wie passt meine Stimme mit meinem linken und meinem rechten Nachbarn zusammen. Das finde ich sehr wichtig und ich glaube, dass meine Sängerinnen und Sänger das ebenso empfinden und das ist sehr schön eigentlich, wenn die Sinnhaftigkeit dahinter nicht in Abrede gestellt wird.
Es hat meine sehr geliebte Großmutter, ich behaupte immer, ich hätte die tollste Großmutter auf der Welt gehabt, aber es gibt auch andere, die das auch von ihren eigenen Großmüttern behaupten. Also würde ich jetzt sagen, ich habe eine sehr geliebte Großmutter gehabt, die beim Brotschneiden den legendären Satz sagte, Segen, nicht drücken. Gilt das auch fürs Proben?
Ja, ich verstehe den Satz. Es gilt auch fürs Proben eigentlich, ja. Wenigstens in meinem Verständnis, das sind auch nicht alle Ensembleleiter gleich, aber ich arbeite eigentlich so, nicht unbedingt so, dass ich mich jetzt komplett überflüssig mache selbst, aber in so eine Richtung, dass sich Selbstverständlichkeiten etablieren in einem Ensemble, die dann zu viel Verbalisierung meinerseits überflüssig machen. Und das ist ein sägender Prozess und kein drückender.
Sehr schön. Ich würde ganz gerne ein bisschen unser Gespräch lenken wollen auf weniger ihre eigene Arbeit mit dem Bachchor und etwas den Fokus aufziehen auf die Musikbranche, auf die Gesellschaft, in der sie bestimmte Bedingungen vorfinden, mit denen sie arbeiten müssen, aber eben auch in die sie hinein musizieren. Und vielleicht würde ich Sie zunächst ganz gerne nach der Pandemie fragen wollen. Wir haben in der Pandemie immer wieder gehört, dass Fragen nach der Bedeutung von Kultur gestellt wurden. Ich fand, es ist relativ spät darauf hingewiesen, wie unverzichtbar Kultur sei. Es ist relativ spät gewesen, bis da auch sozusagen in der Regierung, ich würde mal etwas salopp sagen, irgendwie wirklich auch substanziell geholfen worden ist. Vielleicht zunächst einmal die Frage, wie Sie das selber erlebt haben, ob Sie das auch als eine Abwertung oder eine Verkennung vielleicht erlebt haben oder ob Sie es einsam erlebt haben, wie Sie diese Zeit der Pandemie erlebt haben, in der plötzlich gar nicht so ganz klar war, was der Stellenwert der Musik einerseits und dann sicherlich insbesondere der freien Szene andererseits war.
Ich habe so den allerersten Lockdown-Moment kurz sogar ein bisschen genossen. Dieser Moment des Stillstands, dieser Moment, wo alles abgesagt wurde, was jetzt gekommen wäre. Das klingt ein bisschen schräg, aber...
Weil es zu viel gewesen wäre?
Ja.
Weil das, was Ihnen bevorsteht, also weil das habe ich auch von anderen MusikerInnen gehört, die einfach genau so gesagt haben, boah, also endlich war irgendwie auch mal Zeit, zu Hause zu sein und irgendwie nochmal zu üben, ja, oder haben Sie das so erlebt?
Ja, auch so generell aus so einem Dauerstress oder so einem Dauertrott einfach zwangsweise rausgeworfen zu sein. Das vielleicht eher, weil sich natürlich in der Ruhe auch eine Stille eingestellt hat, die man so nicht mehr so viel hat im Musizieralltag, wie es vielleicht nötig wäre. Also sind eher Räume, die man sich suchen muss oder sollte. Ich suche sie gerne. Und dann habe ich natürlich geübt. Also ich bin ja auch Instrumentalistin und es ist angenehm. Ich konnte üben. Ich habe zu Hause viel geübt. Und ich bin aber eben halt auch Dirigentin und Ensembleleiterin. Und da ist es eine ganz andere Hausnummer. Man schon Partituren studieren kann, natürlich Werke studieren kann, sich Werke aneignen kann, zu Hause aber das doch an so eine sinnlose Mauer dann irgendwann läuft, wenn man nur zu Hause sitzt. Und eine Ensemblearbeit natürlich auch unmöglich wird. Und das waren die drastischeren Erfahrungen, das zu spüren, weil ich einerseits froh bin, dass ich das Instrumentale auch habe und das sicherlich auch mich über einen gewissen Zeitraum vielleicht gerettet hat, aber ich eben ureigen auch musizieren möchte mit anderen. Und das war nicht möglich, auch eine Chorprobenarbeit ging ja nicht. Und insofern, das war, habe ich als bedrohlicher empfunden, das nicht fortführen zu können. Ich finde, in der Ensemblearbeit, auch Kammermusik, Orchester, Chor, zeigt sich das relativ stark, was aber vielleicht auch überhaupt auf einen Konzertbetrieb, finde ich, spürbar war, dass trotz fantastischer Streaming-Angebote, das eben kein Ersatz ist für eine soziale Interaktion. Und insofern, weil ich das so deutlich fand, habe ich auch nie das in Zweifel gezogen, dass das bedeutsam und wichtig ist und nicht wegzudenken ist, auch aus unserer Gesellschaft.
Ja, ich würde auch für mich selber sagen, dass ich am Anfang natürlich auch dann gedacht habe, also was immer man irgendwie kriegen kann. Und dann gab es eben diese Angebote des Streamings und sehr, sehr viele, ich glaube, für sehr, sehr viele KünstlerInnen war das auch eine Rettung, aus dieser Einsamkeit auch herauszukommen und auch aus dieser Verzweiflung herauszukommen. Trotzdem, ich für mich selber habe sehr, sehr schnell gespürt, es funktioniert überhaupt nicht für mich. Und ich fand dann interessant rauszufinden, warum nicht. Also das eine ist ja die Frage der Akustik, also ist der Klang adäquat. Aber die zweite Frage war eine des Raums, also in welchem Raum bewege ich mich? Und das hatte dann eben keine Dreidimensionalität mehr. Oft war ja vorgegeben durch natürlich die Kameraeinstellungen und die Regie, wohin mein Blick sich denn richten sollte. Auch das war für mich ausgesprochen schwer auszuhalten. Aber das Entscheidende eigentlich war für mich, dass ich diese soziale Textur brauche, also in einen Konzertsaal zu gehen, im Publikum zu sitzen. Und zwar auch deswegen, weil ich mich dann natürlich auch ästhetischen Erfahrungen, musikalischen Erfahrungen aussetze, die ich vielleicht nicht sofort verstehe, die mich vielleicht erstmal irritieren oder über die ich länger nachdenken muss. Und das gemeinsam mit anderen zu tun, verhindert natürlich auch, dass ich einfach ausmache, wegklicke, weggehe. Also das heißt, es ist die gemeinschaftliche Erfahrung ist für mich unersetzbar und auch schon ja, sozusagen dieser gewisse Zwang, mich auszusetzen und eben auch arbeiten zu müssen daran, etwas zu verstehen. Und ja, also vielleicht für Sie auch die Frage, wie stark brauchen Sie auch diesen Raum, also sozusagen den Raum, in dem dann eine Aufführung statt hat? Hm.
Also weil Sie Verzweiflung angesprochen haben, ich habe kaum, obwohl es gut gemeint war, sicherlich, und obwohl es mit Sicherheit auch vielen Chören und Chormitgliedern womöglich einen Hoffnungsschimmer gegeben hat in dieser Zeit, ich habe kaum etwas als verzweifelter empfunden als Chöre, wo sich jeder von zu Hause zuschaltet, um, was weiß ich, einen Bachchoral zu singen und dann sozusagen daraus ein virtueller Chor entsteht. Und ich fand es in gewisser Weise sinnbildhaft dafür, wie schlecht es funktioniert oder wie unvergleichlich das ist, einem Live-Erlebnis und einem wirklichen Zusammenkommen. Insofern bin ich da bei Ihnen und der Raum ist, ich würde spontan immer sagen, extrem wichtig für ein Erleben, ob das jetzt eine Kirche ist oder ein Konzertsaal, wie dieser Konzertsaal aussieht, wie hoch die Decke von der Kirche ist. Das hat, finde ich, alles irgendwie eine Auswirkung auf das Hörerlebnis. Ich selber höre in meiner Freizeit eigentlich relativ wenig Musik.
Na gut, also ich meine, Sie sind jetzt, also das ist natürlich toll, ja. Also wenn ich Ihr Leben hätte, würde ich in meiner Freizeit auch wenig Musik hören.
Also, ich wollte nur...
Das zählt nicht.
Das zählt nicht. Aber wenn ich Musik höre, das wollte ich nur sagen, erlebe ich zum Beispiel sehr spannend, wenn ich mir was anhöre mit Kopfhörern und dabei spazieren gehe, draußen, ist es ein ganz anderes Hören, als wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze auf dem Sofa. Das kann ich nur empfehlen. Ich finde das...
Das Sofa oder das draußen?
Das draußen. Unbedingt das draußen. Ich mache das nicht so häufig, aber immer wenn ich es gemacht habe, ist es, finde ich es beeindruckend, wie sehr meine Aufmerksamkeit ins Hören gezogen wird und wie wenig Ablenkung trotz Natur ich davor finde.
Wenn wir über Räume sprechen, würde mich interessieren, die Frage nach, ja, den sozialen Voraussetzungen von klassischer Musik oder die Frage von sozialen Schwellen. Das eine ist ja die Frage, wie teuer sind die Einlasskarten? Was kostet es, um diesen Zugang zu klassischer Musik zu haben? Aber das andere sind ja eher ungeschriebene, eher, ja, Traditionen, von sozialen Codes, von Kleidung, die doch klassische Musik mehr und mehr, glaube ich, zu einer Klassenfrage gemacht haben, als es denjenigen, die Musik lieben, lieb sein kann. Und meine Frage wäre so ein bisschen da, wie Sie darüber nachdenken, also ob es Ihnen Sorge macht oder welche Möglichkeiten Sie haben, ja, die Musik, die Sie lieben und diesen Chor stärker in eine Gesellschaft hineinzutragen.
Also das ist ein großes und schwieriges Feld, weil das Kultur teuer ist und so die sogenannte Hochkultur teuer ist und die Zugangsmöglichkeiten entsprechend einfach einer Beschränkung unterliegen, ist an sich grausam, sollte nicht so sein. Ist aber schwierig, weil es natürlich Geld kostet. Ich glaube, dass es aber auch, das erlebe ich auch so, dass es natürlich Schwellen gibt, die jetzt nicht so sehr am Finanziellen hängen, sondern auch von Herkunft und so weiter abhängen, von Bildung. Also ich meine, dass natürlich Musik und Kunst allgemein in der Schule womöglich deutlich zu kurz kommt und dass niemand, der nicht früh herangeführt wird an diese Art von Hochkultur, wird vielleicht nicht mit 35 von sich aus draufkommen, den Ring des Nibelungen sich anzuhören. So ist es nun mal.
Da beiße ich mir jetzt auf die Zunge, dass ich nichts zum Ring sage.
Okay. Lassen wir den Ring ausgeklammert. weil Sie auch Kleidung angesprochen haben, da mache ich die Erfahrung, dass zum Glück, finde ich, gerade die alte Musikbewegung doch auch was aufgebrochen hat, dass es nicht mehr nur das Smoking sein muss auf der Bühne, dass das in Ordnung ist, wenn es wenn man anders gekleidet ist, was sich, glaube ich, auch im Publikum widerspiegelt. Also das ist je nachdem, es geht halt leider irgendwie Hand in Hand.
Aber gibt es zum Beispiel Räume in München, sagen wir mal, bei denen Sie sagen würden, ja, da sind Sie jetzt, da ist bisher der Bachchor vielleicht nicht aufgetreten, aber da würden Sie gerne rein? Oder gibt es, also ich sage jetzt mal, wenn Sie jetzt eingeladen worden wären bei der Demonstration und dem Lichtermeer in München mit dem Bachchor zu singen, hätten Sie es gemacht?
Ich denke ja. Also es ist momentan etwas, was diskutiert wird. Auch eine politische Einlassung im Ensemble, aber ich selber bin der Ansicht, dass Dinge, die nicht verhandelbar sind, nicht einer Meinung jetzt unterliegen.
Ich meinte es auch weniger als die Frage, ob Sie sich politisch positionieren müssen, sondern ich meinte, also das ist auch interessant, aber ich meinte eher diese Frage, wo sich musizieren lässt, ob es andere Orte und andere Räume gibt, die eben ja dann auch ermöglichen, dass man vielleicht ganz andere Menschen erreicht, die bislang gar nicht groß in Kontakt waren mit dieser Art von Musik.
In München fällt mir sowas nicht unmittelbar ein, aber ich glaube, ich bin ein großer Fan von Räumen, die auch gar nicht so nach klassischer Musik aussehen. Ich glaube, in Berlin gibt es das durchaus. Ich glaube, eine Umsetzung in die Praxis ist immer leider schwieriger als einfach nur der Gedanke, dass es keine Barrieren geben sollte, dass man ja überall musizieren sollte. Aber der Wunsch ist da.
Vielleicht unabhängig von der Frage nach den Räumen oder nach den Orten, vielleicht die Frage zu der Voraussetzungslosigkeit des Hörens von Bach. Vielleicht kann man es so rumformulieren. Also ich glaube, es gibt ja auch sehr, sehr viel vielleicht Angst oder Respekt vor dieser Musik. Und vielleicht können Sie etwas sagen, wie voraussetzungsvoll oder voraussetzungslos es sein kann, diese Musik zu hören.
Ich bin eigentlich sehr überzeugt, dass es keine Voraussetzungen braucht. Erstmal nicht braucht, dass es ein tiefer gehendes Verständnis womöglich eröffnet, wenn man eine Vorkenntnis mitbringt, wenn man sich auseinandergesetzt hat, schon viel mit Bach. Das ist gar nicht so die Fragestellung, aber ich glaube, dass vielleicht Musik generell sogar eigentlich nicht diese Art von Vorkenntnis erwartet. Also wenn ich mich erinnere, wie ich zum ersten Mal Bach gehört habe, hat mich das auch irgendwo angegriffen. Ich wusste nichts. Ich war musikalisch überhaupt noch nicht besonders gebildet, weit entfernt von meinem heutigen Ich. Aber ich würde das nicht herabwürdigen wollen.
Und können Sie sagen, was Sie mit angegriffen, meinen Sie mit, es hat mich angegriffen in dem Sinne von, also das ist eine Zäsur, also ich muss selber darüber nachdenken, wie das für mich war, aber ich würde sagen, dass es irgendeine Form von Zäsur war. Also dass man sagen kann, da hört man etwas, das ein angegriffen ist, interessant, hätte ich nicht gesagt, aber also erschüttert irgendwo.
Gar nicht so sehr im übertrieben dramatischen Sinne, dass es mich erschüttert hätte, aber es hat einfach einen Punkt in mir getroffen. Also ich kann sagen, dass ich aus eigenem Antrieb häufiger zum Weihnachtsoratorium, übrigens in der Einspielung von Karl Richter, im CD-Regal meiner Eltern gegriffen habe, als zu irgendwelchen Symphonien. Weil es mich mehr beschäftigt hat. Das ist sicherlich, und das ist jetzt nicht überraschend, der vokale Aspekt irgendwie auch. Aber es hat irgendwie einen Nerv getroffen. Und ich glaube, dass das eben möglich ist, ohne sehr, sehr viel Vorkenntnis. Umgekehrt, ich war während des Studiums Stipendiatin bei Live Music Now. Das ist so ein Verein, der Musik in Häuser, Einrichtungen, Altenheime, Krankenhäuser, Gefängnisse bringt, wo die Menschen dort nicht zwangsläufig die Möglichkeit haben, zu Konzerten zu gehen. Und auch da war mir immer deutlich, wie schön und wie unmittelbar eine Reaktion sein kann auf Musik ohne irgendeinen Kontext. Insofern würde ich das wahrscheinlich ausweiten wollen, von Bach ausgehend, auf sehr, sehr viel Musik, dass sie nicht irgendwelcher Voraussetzungen bedarf. Dass es das Tiefenverständnis schärft, ist definitiv so. Das geht auch mir so. Vielleicht fällt mir als Beispiel ein, es gibt in der Matthäus-Passion dieses Rezitativ Accompagnato des Tenors, mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille. Und das hört man einmal und es macht was mit einem. Man hört sehr viele kurze Staccato-Akkorde in den Oboen. Man nimmt vielleicht schon wahr, dass Bach mit Pausen komponiert, dass er Stille komponiert. Er schreibt sie auch. Es ist, wenn man die Partitur sieht, noch viel sichtbarer, dass er sich die Mühe macht, nicht nur Noten zu schreiben, sondern vor allen Dingen viel Pausen. Und das funktioniert so sehr gut. Und wenn man dann sich immer mehr einlässt und auch mehr einliest, dann tritt dazu womöglich eine Komponente wie, das sind 39 Akkorde. Er bezieht sich womöglich auf Psalm 39, wo es genau um dieses stille Schweigen geht. Das ist dann eine Ebene, die sich auftut, die man nicht hört. Niemand wird beim Hören mitzählen, wie viele Akkorde er hört. Aber es eröffnet doch nochmal eine Tiefe, einen Raum in der Komposition. Und das ist vielleicht so das unerschöpfliche Element auch bei Bach, dass man eigentlich nicht fertig wird.
Aber das ist, was Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs meinten, mit den Schichten freilegen. Und dass man sagen kann, es kann eben gleichzeitig voraussetzungslos und voraussetzungsvoll gelingen, das Hören. Also, dass es eindeutig gelingt, ohne viel Vorwissen. Und dass die Musik das möglich macht, diese in dem Fall, also bei Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille, eben auch diese Mischung aus Verzweiflung und Wut, also es ist ja auch Wut, dass er schweigt, dass man die hören kann und dass man die empfinden kann und dass dieses, dass die Musik das vermittelt, ohne dass man die Kenntnis davon hat, wie sie sich transponiert in den musikalischen Text hinein, sozusagen. Und dann aber, dass es möglich ist, immer noch eine Schicht abzutragen oder möglich ist, noch tiefer hineinzugehen und man dann noch etwas anderes entdeckt. Vielleicht kann ich Sie zum Schluss unseres Gesprächs fragen, welche Praxis des Hörens wünschen Sie sich? Weil ich jetzt vermuten würde, dass es natürlich eine ist, die auch sich einlässt auf die Erfahrung des Hörens oder die sich dafür Zeit nimmt. Können Sie vielleicht sagen, was für eine Art von Zuhören wünschen Sie sich?
Ja, wir haben ja über Unvoreingenommenheit schon gesprochen. Ich glaube schon, dass es wohl tut, gelegentlich einem Stück zu begegnen, als wäre es zum ersten Mal. Das ist ja auch ein bisschen die Idee überhaupt der Gründerväter der Altmusik, dass man auch da Schichten abträgt, Schichten der nachfolgenden Jahrhunderte und irgendwie versucht, wie könnten das die Zeitgenossen von Bach gehört haben? Irgendwie unvorstellbar, wie das gewesen sein könnte, so ein Eingangschor der Matthäus-Passion zum ersten Mal zu hören. Hat womöglich auch gar nicht so perfekt geklungen, wie wir es heute gewohnt sind. Das vielleicht einerseits. Das andere ist, dass ich mir einfach eine Einlassung wünsche. Und das ist gar nicht so leicht. Ich beobachte das auch bei mir selber, dass das gar nicht so leicht ist, völlig ohne Ablenkung ein Musikstück zu verfolgen. Das ist irgendwie eine Herausforderung. Es passiert durchaus. Vielleicht ist es auch gut, vielleicht eröffnet auch ein Konzert solche Räume, dass die Gedanken mal abschweifen. Umgekehrt ist Musik einfach die Kunstform, die nur im Moment ist. Der Moment ist dann einfach vorbei. Es ist einfach anders, als würde man vor einem Kunstwerk stehen und wenn man mal kurz wegguckt, dann guckt man halt wieder hin. Ist immer noch da. So ist es nicht in der Musik. Ich glaube, dass es spannend sein kann, zu versuchen, sich so ganz reinzugeben in die Musik und so wenig Ablenkung und so wenig Ablenkung zuzulassen in dem Moment des Hörens.
Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank, Johanna Soller. Ich freue mich wirklich auf alles, was jetzt kommt mit dem Chor. Und ich frage alle meine Gäste in dieser Gesprächsreihe zum Schluss, ob sie uns etwas empfehlen möchten. Ein Buch, das sie zuletzt gelesen haben, eine Einspielung natürlich der Musik oder einen Film oder eine Serie. Gibt es etwas, das sie mit uns teilen möchten?
Ich würde gerne meine momentan liebste, und das wird sich sicherlich noch häufig ändern in meinem Leben, meine momentan liebste Bach-Kantate teilen. Das ist eine relativ bekannte, ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21, weil das beinahe ungeheuerlich ist, auf welche Reise Bach einen da schickt. Innerhalb dieser grob 40 Minuten ist eigentlich fast ein ganzes Leben gezeichnet. Es ist unvorstellbar, im letzten Chor mit Pauken und Trompeten sich noch an die Anfangssinfonia zu erinnern. Es ist eine Strecke und ein Weg und ein Durchmachen, das ich so in anderen Kantaten noch nicht gefunden habe. Und auf Philipp Herrewege zurückzukommen, den wir beide wohl sehr schätzen, dann unbedingt in dieser Einspielung.
Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Johanna Solle.
Vielen Dank.
Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Johanna Soller und ihren Kulturtipp erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de/in aller Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 2 Wochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.